Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Sie merken es, da sind wir dabei im Thema, in der Servicequalität, in der Geschwindigkeit, in den Kosten. Also, dass ich sage, immer in Dimensionen, die für den Kunden wirklich Nutzen bringen.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Laurent Burdin, Gründer und Geschäftsführer von Space & Lemon Innovations.
Das ist fast die Zauber dieser Technologie, muss man sagen, ja. Weil das ist genau, was sie kann. Was große Sprachmodelle können und was die Modelle davon nicht kommt.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie und Innovation, also um die Frage, was sich mit dem Banking der Zukunft verändern wird. Und heute soll es im weitesten Sinne um die Wertschöpfungskette gehen. Darum also, wie Bankdienstleistungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der gewünschten Menge und vor allen Dingen in der gewünschten Qualität beim Kunden ankommen. Unser Gastgeber ist wie immer Daniel Kapfer, der Finanzvorstand der Deka Bank und zugleich auch der Chief Operating Officer. Und eingeladen hat er sich Laurent Burdin. Er ist CEO und Gründer der Trend- und Innovationsberatung Space & Lemon. Herzlich willkommen. Frage an Sie beide. Das Weltwissen, das verdoppelt sich heute alle 5 bis 6 Jahre. Welche Auswirkungen hat das, mal allgemein gesprochen, auf Geschäftsmodelle im Banking?
Ja, also wenn man mal anfängt, ich glaube, man kann da an 2 Ebenen darauf antworten. Ebene Nummer 1 ist, der Kern des Bankings ist unglaublich stabil. Also wenn ich mal auf uns gucke, dann will der Kunde noch immer Geld investieren und würde gerne einen Return daran verdienen und damit sozusagen sein Investment vermehren. Das ist aber natürlich hochtrivialisiert, wenn man dann nochmal drauf schaut und sagt, wie kommt der Kunde denn zu dieser Leistung heute? Wie sehr hat er denn vorher eigenes Know-how aufgebaut? Was hat er denn für Anforderungen an Geschwindigkeit, an direkte Informationen und so weiter? Dann ist das natürlich diametral anders als ja vor 5 Jahren, vor 3 Jahren, vor 1 Jahr bei der Geschwindigkeit, die wir derzeit haben.
Herr Burdin. Es handelt sich nur um Geschwindigkeit. Eigentlich das Geschäftsmodell wird gleich bleiben. Nur wir haben jetzt auch mit diesen Wissenmenge und die Tatsache, dass vor allem das Wissen komplizierter wird. Und deshalb würde ich gerne diesen Winkel der Komplexität noch addieren. Durch diese Menge ist es sehr, sehr schwierig, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch Schlussfolgerungen für Finanzentscheidungen. Und das ist, wo wir wirklich auch zurzeit stehen. Das ist da, wo künstliche Intelligenz eigentlich auch die Sachen beschleunigt und vor allem vereinfacht. Komplex, vereinfacht. Und das ist hier, wo große, große Fortschritte kommen. Das heißt, für einen Mitarbeiter in einer Bank viel einfacher an Informationen ranzukommen. Für einen Berater in einer Sparkasse kann er eigentlich auch sehr schnell vorbereitet werden, eigentlich top vorbereitet werden. Warum? Weil der Kunde auch selbst kann sich sehr, sehr gut auch für jegliche Finanzentscheidung auch im Detail vorbereiten, dank der KI. Sie macht was Komplexes und was unheimlich viel Information beinhaltet, einfach daraus eine Zusammenfassung.
Herr Kapfer, wie reagiert denn die Deka darauf? Wie oft muss das Geschäftsmodell eigentlich immer angepasst werden?
Ja, also wir reagieren eigentlich auf 3 Ebenen, kann man im Wesentlichen sagen. Der erste Punkt ist zunächst mal das, was jeder so mit KI verbindet. Ich kann hier jetzt einfach Zeit sparen und Effizienz steigern. Das ist sicherlich einer der Aspekte, aber das Beispiel von Laurent ist ja schön. Da haben wir diesen Effekt auch drin, dass der Berater sich schneller vorbereiten kann. Aber es gibt sicherlich eine mittlere Ebene, das ist Qualität. Also was weiß ich denn eigentlich über den Kunden, der da zu mir kommt? Was hat er denn heute an Anlagen? Was haben wir denn in anderen Geschäftsbeziehungen mit dem? Das kann ich natürlich jetzt alles sehr viel schneller mir zusammenstellen lassen und gehe deswegen in das Thema Qualität rein. Wir sehen aber auch das Thema Qualität von Produkten. Natürlich, wir bewegen uns Kapitalmarkt, irrsinnige Menge von Informationen. Wie kann ich denn diese Menge von Informationen analysieren und das Wesentliche rauskristallisieren für eine Investitionsentscheidung? Und der dritte Punkt, das ist in meiner Meinung so das, was ich noch ein bisschen als Kür ansehe. Wie kann ich denn Kunden aktiv ansprechen? Also wie kann ich denn bei den vielen Kunden, die da draußen sind, die vielleicht sagen, oh, will gar nicht so beraten werden, aber wenn mir mal einer einen Impuls geben würde, was eine gute Investitionsentscheidung sein könnte, dann wäre ich dafür offen. Und wie kann ich denn diese Kunden gezielt ansprechen, indem ich vielleicht auch wieder über Datenanalysen oder über andere Dinge sage, Mensch, der Herr Schult, das wäre doch jetzt super, wenn der jetzt in diesen Fonds investiert.
Herr Burdin, ich habe die Zyklen angesprochen. Welche sind denn das konkret, beziehungsweise wie lassen sie sich erfassen? Also ich habe im Vorfeld auch schon von Ihnen gehört. Zyklen sind etwas, da gucken Sie sehr kritisch drauf.
Ja, ich gucke sehr kritisch, weil was wir gerade erleben, ist, was ich öfter nenne, die Beschleunigung der Beschleunigung. Das heißt, in den letzten 2,5 Jahren haben wir keine Zyklus erlebt. Wir haben immer eine Verstärkung der Modelle im KI-Bereich. Vielleicht fasse ich Sie mal kurz zusammen. Am Anfang, das hat jeder eigentlich mitgekriegt. Es kann auch Texte generieren. Text, Bilder, Video, alles, was man sich auch vorstellen kann. Protein, es kann alles im Grunde genommen. Die zweite Ebene danach war Search und Wissen zu forschen. Dann gibt es auch Aufgabe aufzunehmen. Danach logische Kette und jetzt sieht man in, was man nennt, Deep Research. Und dann kommt danach die Vernetzung von all diesen Elementen. Ich sehe da drin kein Zyklus, also kein Hoch und Runter. Ich sehe nur eine Linie, die einfach ganz weiter geht nach oben. Wenn man mich sehen würde, ich zeichne jetzt gerade eine Linie, die konstant nach oben geht bis zu, was man nennt, Artificial General Intelligence. Das ist nicht die Super Intelligence, das lassen wir so an der Seite, sondern die Fähigkeit, verschiedene Domänen abzudecken und sie zu vernetzen. Gehen wir in diese Richtung? Zurzeit der Konsens ja. Das heißt, wir werden nicht so ein nochmal etwas erleben, wo wir sagen, oh, alle ziehen sich zurück. Nein. Kein Zyklus, sondern einfach eine gerade Linie nach oben. Das ist die Entwicklung.
Jetzt sind Sie ja Berater und unser Thema heute ist, wie ich diese technologischen Entwicklungen, die da jetzt alle unter künstliche Intelligenz subsumiert werden, wie wir die in ein Geschäftsmodell übersetzen. Hätte man Zyklen, könnte man sich sagen, ich stelle mich auf den nächsten Zyklus ein. Wenn es eine sich verstärkende Bewegung ist, die kontinuierlich fortgeht, dann wird es natürlich schwierig, wenn man in die Planbarkeit geht. Was sagen Sie Ihren Kunden?
Nein, im Gegensatz. Also erstmal, ich bin vor allem ein begeisterter KI-Mensch, der aus der Mathe kommt, bevor ich überhaupt dann ein Berater bin. Und was ich erzähle, ist einfach, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das ist das Beste, finde ich, was in der Wirtschaft, vielleicht in der Bankwirtschaft in den letzten 10 Jahren passiert ist. Es ist einfach nur kontinuierlich. Ich muss nicht einen Hype irgendwie folgen, sondern ich muss einfach auch auf verschiedenen Ebenen das Thema KI annehmen. Und das ist auch sehr oft in Banken im Grunde genommen. Erstmal mit einem ersten Block, das ist Backoffice. Weil es gibt viele Prozesse, die digitalisierbar sind, die automatisierbar sind. Dann gibt es der ganz große Block des Wissens. Also ich kann auch an jedem Wissen rankommen oder auch mit dem Wissen auch einige personalisierte Vorschläge an Kunden, aber auch an Bankenberater machen. Und es gibt sehr viele Sachen auch in der IT. Und was ich liebe, und das hat sehr viel mit der Annahme von Mitarbeitern von KI, was ich nehme, diese viele laute kleine Use Cases. Vielleicht Ihr Fragebogen hier, haben Sie auch mit einem LLM, mit einem ChatGPT zusammen vorbereitet. Das ist einerseits gibt es etwas, was sehr strategisch ist, diese drei große Säule. Und dann, ich weiß es nicht, viele Leute, kleine Use Cases, wo das LLM mir erlaubt, irgendwie einen Kundenfeedback-Fragebogen von 100 Kunden auch sehr schnell zusammenzufassen. Es hilft mir irgendwie, eine kleine Innovation besser zu formulieren und zu visualisieren.
So, Herr Kapper, und das ist jetzt die Herausforderung, die den CFO, COO trifft. Ja. Man denkt ja normalerweise gerade im Finanzbereich gerne in Perioden. Mhm. Und als derjenige, der das Geschäft am Laufen hält, als Operating Officer, da versucht man natürlich auch irgendwie planbare Zeiträume zu kriegen. Wie geht die TK mit genau dieser Entwicklung, diesem permanenten Änderungsbedarf um?
Ja, ich glaube, ich darf nicht den Fehler machen und sagen, ich muss mich jetzt wieder auf ein spezifisches Thema einstellen, sondern ich muss den grundsätzlichen Technologie-Veränderungsmuskel schon vorher trainiert haben. Und der besteht eben letztendlich aus der Möglichkeit, erstens mal zu sagen, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir sehen eigentlich in jeder Technologie eine Chance. Das zweite eben entsprechend auch dafür den Raum zu schaffen über Innovationsprozesse und ähnliches, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Und das dritte, wie Laurent sagt, über die richtige Infrastruktur dafür zu schaffen. Und ich glaube, bei KI hat man so langsam gemerkt, dass wir für Blockchain, für Cloud, für andere Themen einfach eine gewisse Basis geschaffen haben, die sagt, ja, im Grunde technologieunabhängig ist das schon mal da. Und dann haben wir wieder das Glück gehabt, dass wir Kolleginnen und Kollegen gefunden haben, die intrinsisch sagen, ich finde das so spannend, KI, ich möchte jetzt da die Deka voranbringen, dass wir dann so viel Inspiration von außen wie von Laurent bekommen und dann sagen, dann probieren wir einfach mal aus, weil am Ende ist es vielleicht eine spezielle, aber es ist insofern auch eine technologische Innovation, dass es wieder darauf ankommt zu sagen, nicht lange Use-Case-Listen, nicht große Konzepte, wo ist denn jetzt mal der konkrete Einsatzbereich, dann merkt man, was geht nicht und dann kann man sich von da aus weiterentwickeln. Also ich glaube, so ein bisschen wie an anderen Dingen diskutiert man heute viel über Resilienz und sagt, ich kann mich nicht auf jedes Problem einzeln einstellen, ich muss einfach ein bisschen resistenter gegen Probleme sein und hier ist, ich muss auf Veränderungen eigentlich positiv reagieren und in der Lage sein, sie schnell zu adaptieren.
Jetzt haben Sie trotzdem aber von einem Entwicklungspunkt gesprochen, den man irgendwann mal erreicht. Wann ist der letzte Veränderungsprozess gewesen? Was war das?
Ja, also ich denke, das geht mir jetzt fast ein bisschen wie Laurent, dass ich sage, da jetzt abgeschlossene Prozesse zu nennen, ist schwierig, weil die meisten der Technologien sind, glaube ich, noch in der Entwicklung. Wir haben natürlich erstmal dafür gesorgt, dass wir überhaupt dieses Thema Innovationsrahmen geschaffen haben. Das könnte man vielleicht als einen abgeschlossenen Punkt nehmen, dass man sagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeitende der DK kann sagen, oh, ich habe ja eine Idee in meinem Umfeld, die möchte ich gerne mal ausprobieren, prototypisch entwickeln. Dann kann sich diejenige an das Innovationsprozess wenden. In diesem Prozess wird einem dann geholfen, wie man so schön, glaube ich, bei einer Baumarktkette mal als Werbung sagte. Das heißt, ich muss dann nicht wissen, wie man ein Projekt macht. Ich muss mich nicht genau auskennen mit den Tools. Und dann bekomme ich auch Geld dafür bereitgestellt, dass ich das halt machen kann. Und damit habe ich halt die Möglichkeit, quasi die Ideen zu fördern. Und ich muss natürlich auch sagen, ich will auch, dass ihr Ideen bringt. Also ich glaube, wir hatten es mal einer anderen Folge. Ich glaube nicht und bei KI schon mal erst recht nicht, hat Laurent eben schön gesagt, dass irgendjemand von uns vordenken kann, wo in der DK das überall Sinn macht, sondern ich muss eigentlich die Menschen, die es am besten beurteilen können, befähigen.
Kann ich kurz addieren, KI ist wirklich Differenzierungsfaktor. Das klingt vielleicht banal, aber es gibt Industrie zurzeit, die das ganz massiv erleben. Telekommunikationsindustrie, wo ohne KI vorne, ohne KI in einem Store gar nichts mehr stattfindet. Das ist genau der Fall auch in Commerce, E-Commerce. Muss man sehen, auch was alles Amazon draußen gebracht hat. Und in Bankenbranchen, in Schlussfolgerung, ja, es wird einen Riesenunterschied machen. Ist es so mit Big Bang? Nein, es ist einfach eine Kultursache. Und ich bin voll davon überzeugt, dass es Gruppen geben wird, auch von Banken. Und die Frage ist, Gruppe 1 vorn, alle auch gut equipped, Test, ROI, das heißt auch Performance messen zu können. Da gibt es eine mittlere Gruppe, das ist da, wo sehr viel auch sich stattfinden, die etwas gestartet haben, haben deren eigene GPT, aber wissen nicht so ganz, wo sie hingehen. Und es gibt diejenigen, die, sagen wir mal, noch nicht so weit sind. Eigentlich, die haben eine größere Chance und sie können auch nach vorne gehen. Wo sich DK befindet, zurzeit ist die Hinweise, die ich jetzt höre, im vordere Gruppe. Und das ist einfach so ein selbstverständlich eine Firma, also in welcher Gruppe befinde ich mich. Das macht einen Riesenunterschied.
Ich höre jetzt mal raus, dass die Technologie, die KI schon einen Unterschied macht. Und wenn wir davon reden, dass wir hier auch die Wertschöpfungskette im Blick haben, dann geht es ja am Ende des Tages darum, am Markt zu bestehen. Woran merke ich diesen Unterschied? Wann merke ich diesen Unterschied?
Also ich merke wirklich den Unterschied danach in den Zahlen. Also man kann auch greifbare Ergebnisse und ungreifbare Ergebnisse. In greifbare Ergebnisse werde ich einfach weniger Kosten für einen bestimmten Prozess. Ich werde ein effizienterer. Ich werde, sagen wir mal, auch sicherlich auch, wenn ich personalisiert noch Angebot oder Impuls, wie vorhin erwähnt ist, auch besser umsetzen können. Das ist wirklich etwas, was greifbar ist. Aber ich habe auch noch was Ungreifbares. Ja, es macht total Spaß für die Mitarbeiter, in so einem Umfeld zu sein, etwas Neues zu entdecken. Das heißt, ich habe danach ein Land, eine Firma von Neugierigen. Okay, die wirklich Bock haben, etwas auszuprobieren. Das macht einfach auch einen Wahnsinn Unterschied, der dahinter ist. Und das ist, was ich mit KI so gerne habe. Das zieht alles nach oben. Es zieht einfach auch die guten Mitarbeiter, die neugierigen Mitarbeiter an, neue Use Cases zu betrachten, ein paar Steine zu drehen und es macht die IT effizienter, weil es einen Wahnsinnseinfluss auf die IT. Ja, das ist unser Thema für die nächsten 10 Jahren.
Mhm. Effizienz in der IT, bessere Zahlen, das sind Stichworte, die Sie natürlich ganz besonders freuen. Aber Stichwort Freude der Mitarbeiter, übernehmen Sie jetzt auch noch die Personalverantwortung?
Nein, das ist natürlich nicht die Personalverantwortung, aber wenn man sich das mal anguckt, wie Laurent das sagt, also es war schon immer falsch, ein Stück Technik auf den Hof zu schieben und dann zu sagen, guck mal, was du damit machen kannst. Ich glaube, das englische Sprichwort heißt, a fool with a tool is still a fool. Und von daher kommt es natürlich drauf an, Menschen zu befähigen. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, aber die Befähigung, das ist dann reine Personalsache, interessiert mich nicht. Wir haben das dann natürlich so gelöst, dass wir sagen, ne, das ist wieder ein projekthaftes Thema. Da ist ein Kollege aus der IT dabei, der kümmert sich vielleicht etwas stärker um das Stück Infrastruktur. Und dann ist eine Kollegin aus Personal, heute, wie man das so schön nennt, Product Owner, die beiden zusammen, die kümmert sich dann auch eben um das Thema Ausbildung, Befähigung, Interesse wecken. Und von daher, ich glaube, bei den meisten Technologien, aber hier bei einer Technologie, wo man eigentlich will, dass jeder Mitarbeitende sich damit beschäftigt, ist das Thema Befähigung noch viel wichtiger als bei einer Technologie, wo ich sage, da können 20 Leute drüber nachdenken, die machen eine tolle Anwendung und die Anwendung nutzen dann alle anderen nur und müssen nicht verstehen, wie die funktioniert. Hier ist es so, ich will ja, dass jeder ausprobiert. Ich hatte jetzt einen Use Case, wo ich sage, ich habe von Kollegen ein Dokument bekommen, alte Version, neue Version, habe gesagt, ihr könnt mir doch bitte mal ein Delta schicken, bis ich Blödmann das mir vergleichen lassen habe. Und da bekomme ich nicht so eine blöde Änderungsmarkierung wie ein Word raus, Entschuldigung, sondern bekomme ich einen Bericht raus, der sagt, also hier ist die Risikoeinschätzung anders, hier ist ein zusätzliches Statement drin, unten mit einem Fazit drunter, wo ich sagte, Mensch, also warum bist du eigentlich früher drauf gekommen, das zu tun? Und das ist genau das, was man ja bei jedem triggern will.
Und das übrigens lieber im Unternehmen, weil es gibt auch noch, was man nennt, so Schattennutzung. Ja. Also wenn man das selbst nicht in seiner Firma organisiert hat, also die Mitarbeiter haben ein Chat-GPT an der Seite. Also wir schätzen zurzeit 20 Millionen Downloads der Chat-GPT-Applikation in Deutschland. Jeder Student hat das. Das heißt, wir haben auch eine Generation, die kommen wird und damit arbeiten wird. Also umso wichtiger ist das in die Kultur und mit Tools und mit Use Case einfach auch zu bestücken.
Jetzt lassen Sie uns genau da mal einsteigen, wenn Sie sagen ChatGPT. ChatGPT wird ja häufig wie so eine Art Schweizer Taschenmesser gesehen. Also dass ein technischer Alleskönner ist im Bereich KI. Dem ist ja nur bedingt so. Helfen Sie uns mal, den gesamten Bereich AI so ein bisschen zu differenzieren und vor allen Dingen der Frage nachzugehen, wo sehen Sie die größten Potenziale für Banken?
Also erstmal, wenn man das sortiert, also dass diese Transformer-Modell sind nicht alt. Das wissenschaftliche Papier ist 7,5 Jahre alt. Damit arbeiten wir zurzeit. Ist das eine Revolution? Ja, es ist am Endeffekt auch eine mathematische Revolution gewesen. Das muss man auch erstmal verinnerlichen. GPT und ChatGPT ist wirklich der Marktführer. Es gibt viele andere Anbieter, aber diejenigen, die den Tag geben. Und was ich vorhin zitiert, ist eigentlich super wichtig. Das kann Texte generieren, also weil es Texte generieren kann, kann es Bilder und so weiter. Dann, wenn es das kann, kann es auch gut lesen. So kann es einfach auch Datenbank und Texte sehr gut lesen und Search machen. Wenn ich das mache, kann ich Aufgabe machen und das habe ich vorhin auch erzählt. Danach kann ich logische Kette und danach kann ich richtig analysieren. Das ist der Punkt und so wird es auch weitergeben. Das heißt, ja, es ist, kann man sagen, Taschenmesser. Ja, immer basieren auf dem gleichen, auch Modelle, das ein neuen statistischen Modell ist. Wird es so weitergehen? Die Antwort ist ja. Wird einfach und werden diese Modelle immer besser werden? Die Antwort ist ja. Also es ist schwierig mit den Halluzinationen zurzeit. Also für diejenigen, die mal täglich eine Halluzination des Tages produziert haben, die sind schwierig rauszukitzeln heute. Das heißt, die großen Anbieter haben alles getan, um die Nachteile auch daran auch zu arbeiten, also weniger Halluzination, die Kosten waren sehr hoch, sie sind weniger hoch, es gibt auch Open-Source-Angebote, also eine ganze Liste von den ersten Nachteilen sind abgebaut worden. Also das Web kann auch live, jetzt, also es ist nicht mehr so trainiert bis 2021, das ist alles vorbei.
Und Sie hatten es ja vorhin auch erwähnt, es gibt da ganz unterschiedliche Perspektiven, auch die Perspektive, dass man künftig bestimmte Funktionalitäten von KI miteinander dann kombiniert und damit nochmal zu ganz anderen Ergebnissen kommt.
Herr Kapfer, ich kann kurz,
ja.
Also das ist eins wirklich im Banken.
Agentic,
mein Lieblingswort, ich weiß, ein Modewort. Aber trotzdem war es so faszinierend in der Bankwirtschaft. Man könnte sich vorstellen, dass das Endbild völlig revolutionär ist. Das heißt, dass eine Bank eine Reihe von KI-Agenten, die einen bestimmten Prozess auch im Griff haben, sich miteinander unterhalten. Genau. Das heißt, das ist das Faszinierende. Das Endbild ist im Banken, in der Bankenindustrie ganz, ganz klar und ganz toll. Die Schritte dahin sind nicht so ganz einfach. Die ersten Agenten auch zu bauen, auch nicht so ganz einfach. Aber es gibt unheimlich viel Musik für diese Branche. Und übrigens alle lästige Aufgabe, die es noch in dem Bankenbereich gemacht wird, auch manchmal wirklich lästig auf Papier, die vielleicht irgendwo in einer Filiale in einem Hochhaus in Frankfurt gemacht werden. Das kann wirklich die Maschine übernehmen und die Person kann was Besseres einfach machen.
Herr Kapfer, die Deka ist ja sehr intensiv dabei, KI in die Prozesse zu integrieren. Wir haben da an verschiedenen Stellen auch schon drüber gesprochen. Welche verschiedenen KI-Ebenen sehen Sie, die Banken nutzen können?
Ja, ich habe eigentlich, wenn ich über Ebenen denke, denke ich eher über Entwicklungsstufen nach. Weiß gar nicht, ob das den Punkt trifft, aber wir haben es eben nämlich so ein bisschen schön abgedeckt. Es gibt erstmal das öffentliche Tool, das ist ja schön, aber da stelle ich relativ schnell zwei Dinge fest. Einmal sollte ich da vorsichtig sein mit vertraulicheren Informationen und zum anderen weiß das nichts Spezifisches über meinen Kontext. Also am Ende des Tages bekomme ich sehr tolle und sehr gute Ergebnisse raus. Aber wenn ich jetzt was Spezifisches zu meinem Bankprozess haben will, dann wird es vielleicht schwierig. Also fange ich an mit meinem internen Tool, bei uns DKGPT und sage, dann habe ich erstmal ein Tool, mit dem ich das Thema Informationssicherheitsbedenken quasi beheben kann. Das weiß aber immer noch nichts Spezifisches über meinen Kontext. Also muss ich hingehen und muss sagen, ich füttere das jetzt mal mit spezifischen Daten. Und dann komme ich natürlich relativ schnell hin und kann sehr schnell andere Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, der Agent für mich, Laurent sieht das wahrscheinlich ähnlich, das ist eine Kombination daraus. Der kennt spezifische Daten, der ist sehr stark trainiert auf einen bestimmten Zweck, also Kundenlegitimation als Beispiel oder ähnliches. Deswegen hat er eben auch keine große Halluzination mehr, sondern der ist eben sehr gut in diesem einen Thema. Und dann unterhält sich halt der Agent Legitimation mit dem Agent Depot öffnen, mit dem Agent Wertpapier investieren. Und das ist genau das Zielbild dann eben letztendlich. Das heißt aber, es ist dann doch nicht ganz so einfach, nur mal ein nettes Chat-Tool zu verwenden, sondern es braucht schon noch ein bisschen mehr Arbeit, damit man da hinkommt. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht spannender, so auf die Entwicklungsstadien als auf Ebenen im Sinne Technologie-Stacks zu gucken.
Wie sehen Sie das?
Oh, ganz ehrlich, es ist einfach gut beschrieben. Und was ich auch immer interessant finde, ist zu versuchen, auch Analogie zu finden. Also nehmen wir zum Beispiel einen großen Lager heute. Und in der Tat werden kleine Agenten und danach auch Roboter jeden kleinen Prozess eigentlich auch übernehmen. Und damit ist, sagen wir mal, wir werden in so einer Lage einfach nur Supervisor haben. Wir sind nicht sehr, sehr weit davon. Das ist die Addition von einigen Agenten, der einfach der Mitarbeiter legitimiert reinzukommen, der einfach die Einkaufsliste des Kunden hat, der das einfach auch in der Matrix, wo die Produkte sind, eigentlich auch finden kann. Und wir addieren noch jemanden, der Mechanik das macht, statt jemand sich den Rücken einfach kaputt macht. Und ich liebe diese Analogie, weil man könnte zu jeder dieser Punkt eigentlich etwas in Banken finden. Übrigens auch die lästige Aufgabe, die ich vorhin besprochen hatte.
Also, spannende neue Welt, die da auf uns zukommt. Fortschritt ist aber immer auch eine Frage von Ressourcen. Und wenn es um KI geht, dann reden wir schnell über Investitionssummen, die selbst in der Finanzindustrie ja nicht alltäglich sind. Also nehmen wir jetzt mal die Ankündigung von Donald Trump, Anfang des Jahres Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um die KI-Infrastruktur in den USA auszubauen. Oder nehmen wir die Nachricht, Amazon hat allein im vergangenen Jahr 75 Milliarden US-Dollar dafür ausgegeben. Wie können Unternehmen hierzulande in diesem Rennen mitmischen, Herr Kapfer?
Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Sag mal, die analytische Antwort ist eines und die ist, rede ich jetzt darüber, Infrastruktur für Modelle aufzubauen, dann bin ich schnell in diesen Investitionssummen drin. Oder da sehe ich mich noch immer als Anwender von Modellen und wie viel muss ich da investieren? Und da geht's eben doch schon relativ einfach oder mit geringeren Summen. Also sag mal, wie es schon sagt, man hantiert ja im Berufsleben mit Summen, die im Privatleben einem anders einwerten würde. Aber es geht mit relativ geringen Summen als Anwender. Was natürlich jetzt gerade in der Aufzählung sehr deutlich geworden ist, ist aber aus meiner Sicht natürlich ein sehr aktuelles Thema. Das ist nämlich die Frage, wie finde ich das eigentlich geopolitisch, von dieser Infrastruktur abhängig zu sein und vielleicht zu denken, entweder kann ich mir ein chinesisches Tool downloaden oder ich kann beim Amerikaner auf dem Hyperscaler sein. Das ist jetzt seit ein paar Wochen, denkt man da auf einmal drüber nach und sagt, wie finde ich das denn? Könnte denn eine amerikanische Administration auf die Idee kommen, diese technologischen Abhängigkeiten auch einzusetzen? Ich glaube, heute hat irgendeine Sprecherin im Weißen Haus gesagt, die Franzosen sollen da froh sein und den Amerikanern dankbar sein, sonst würden sie heute Deutsch sprechen. Also das ist schon, da referenziert man auf Ereignisse, die 70, 80 Jahre zurück sind. Warum soll man da nicht auf die Idee kommen, technologische Abhängigkeiten zu nutzen?
Wie stark sind diese Abhängigkeiten?
Die sind aus meiner Sicht relativ groß heutzutage. Also,
sind sie überwindbar?
Sie sind überwindbar, aber wir haben halt als Kontinent nie Wert drauf gelegt, aus meiner Sicht. Also wir haben halt gesagt, wir nehmen das, was am besten ist, ist ja auch logisch. Laurent hat es auch gesagt, wir haben auch OpenAI, ChatGPT, haben wir natürlich auch eine gewisse Führerschaft. Sag mal, wenn man jetzt ein bisschen selbstkritisch auf sich drauf guckt, haben wir uns alle über Negativinterpretationen der Finanzierungsrunde von Aleph Alpha diskutiert, anstatt zu sagen, müsste das vielleicht anders sein. Also damals war die Diskussion, wie viel Geld haben sie wirklich bekommen und was kann man damit machen? Und natürlich ist die Frage, wo wir dann Mistral sehen eben entsprechend. Also es gäbe schon Möglichkeiten, aber das erfordert wie allen den Bereichen, in denen wir gerade darüber nachdenken, ob wir uns souveräner machen müssen, natürlich nicht unerhebliche Investitionen.
Der Grund, warum wir darüber nachdenken sollten, sind natürlich auch die Daten, weil es geht am Ende des Tages um die Nutzung von Daten, insbesondere auch in der Finanzindustrie. Herr Birta, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass Finanzdaten zunehmend in außereuropäischen Märkten
verarbeitet werden? Also wenn man gut equipped ist, nicht so hoch, weil ich kann auch die Daten mittlerweile auch unten im Keller auf großen Prozessoren laufen lassen. Das ist etwas, was geklärt ist. Was mich bringt immer das Thema Daten, muss immer ganz im Detail auch, müsste ich eigentlich beim Interviewer bei Ihnen nochmal präzisieren lassen, dann komme ich nochmal zu ein den Themen. Das heißt, es kommt immer irgendwie das Thema der Daten. Finanzdaten im Keller ein Institut mit großen GPUs, Prozessoren können nicht nach draußen gehen. Ich kann auch zum Beispiel auf meinem Computer einen komprimierten Mistral oder sogar DeepSeek aus China runterladen und darauf laufen lassen. Die Daten gehen nicht raus. Das heißt, wenn Daten politisch und Daten auch Experten in einem Baum sind, die Gefahr ist einfach sehr, sehr niedrig. Ich wollte nochmal, ich Franzose, der so lange in Deutschland arbeitet, nochmal zu dem Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Das ist auf einmal auch ganz, ganz stark überall in ganz große deutsche Firmen, dass man auch seine Abhängigkeit auch gegenüber amerikanischen Konzernen noch bewertet. Das ist für uns, sagen wir mal, als Franzosen immer etwas, was wir immer damit kokettiert haben, dass wir diese Unabhängigkeit haben wollen. Trotzdem haben wir Mistral, trotzdem haben wir einen Cloud-Anbieter und ich finde, das ist super, was gerade passiert, weil in Deutschland stellt sich jeder diese Frage. Die kann ich übrigens auch lösen, ganz einfach, und das ist das Modell von sehr vielen Banken, auch in DK auch, ist, ich habe das Modell, wo ich in einem sogenannten geschlossenen Modell bin, also softwaremäßig, zum Beispiel bei ChatGPT, ich bezahle dafür, das nennt sich auf Englisch closed, und danach habe ich einfach auch etwas, was Open Source ist. Und das ist die ganz gute Nachricht jetzt zur Zeit in KI. Ich kann sehr viel aufbauen mit Open Source. Das heißt Software, die ich verwenden kann, die ich irgendwie auch dafür manipulieren kann, wo ich drauf ein Layer bauen kann. Und die nennen sich Llama, das ist Meta, aber es ist trotzdem Open Source. Sie nennen sich DeepSeek, kommt aus China. Ich spreche nicht über den Search von DeepSeek, sondern noch Software. Aber sie nennen sich auch Mistral. am Endeffekt. Und damit ist zurzeit so diese Mischung GPT-Mistral eine eher gute Lösung. Was nicht geht, ist zu sagen, ja, ich habe eine Doppelstrategie und ich bin so, sagen wir mal, bei Microsoft Azure und dann bei Google Cloud. Also das ist doppelt das Gleiche in der Risikobetrachtung. Ja. Aber was gerade passiert, dass wir darüber jetzt reden, hier, finde ich absolut super.
Ja, das kann man nur unterstützen und in der Tat, ich muss ja ein bisschen bei mir selbst Abbitte leisten. Ich habe Open Source früher so ein bisschen als, das ist so die Techie-Fantasterei-Community. Wenn jemand mit viel Geld rangeht, kann er doch viel mehr Entwicklung hinlegen. Aber das ist wieder diese Frage, wie viel Power habe ich, wenn ganz viele Menschen dezentral an was arbeiten versus wenn einer es zentral macht. Und dann Open Source und jede Form von Community Cloud, Sovereign Cloud zusammen ergibt uns doch relativ schnell Möglichkeiten, auch dort unabhängig zu sein. Also ist ja die Frage, ob wie lange KI, sehr spannende Diskussion, noch so sein wird, dass der Entwickler des Modells immer wieder eins draufsetzen kann und sagen kann, für das nächste halbe Jahr bin ich wieder führend und differenzierend. Oder kommen wir irgendwann mal auf ein Level an, wo ich sage, meine Anwendung in der Bank, da ist das jetzt nie mal so entscheidend, ob ich das andere Modell habe, vielleicht um ein Video zu generieren oder ähnliches, aber um ein blödes Dokument einzulesen oder nicht, geht das vielleicht auch schon ein bisschen mit den aktuellen Versionen und ich bin nicht so abhängig davon, dass ich jetzt gerade das letzte aller Modelle habe. Also insofern, ich glaube, wie Laurent sagte, der große Fortschritt ist, man macht sich dessen bewusst und überlegt, wie man Entscheidungen trifft. Wird man damit jetzt 100% unabhängig? Nein, aber bei Risiken ist ja zunächst mal der erste Schritt, sich derer bewusst zu sein.
Ja, Open Source wollte ich nur addieren. Also diese Reaktion ist skeptisch. Sie war überall präsent, auch bei mir. Ja. Aber hier, wir haben die Mischung zwischen Open Source und mächtiger Software-Möglichkeit. Ja. Das ist das erste Mal, finde ich, in der Geschichte. Also es gab vielleicht Linux als Basis, aber seitdem, es gab nie diesen Moment, wo man denkt, wow, okay, also ja, ich hatte Bibliothek, um Web zu bauen und Apps zu bauen und alles, aber so eine mächtige Software, gemischt mit Open Source, hatten wir noch nie gesehen, daher noch nie betrachtet. Das ist wirklich neu.
Daher die Frage nochmal, die Deka, wie geht's die Deka mit den Abhängigkeiten um? Wie stellt sie sicher, dass das wird die Hörer interessieren, halt auch die Kundendaten sicher sind?
Ja, das ist ja ganz witzig. Man kommt sich ja, wenn man konservative Entscheidungen trifft, wird man ja häufiger mal belächelt und das jetzt mehrfach im Leben entwickelt, dass man vielleicht 2 Jahre später zurücklächelt. Und zwar war das jetzt in unserem Falle, dass wir gesagt haben, wir sagen erstmal alle hochsensiblen Daten möchten wir bei dem Rechenzentrum der Sparkassenfinanzgruppe, der Finanzinformatik in der Cloud haben. Das ist natürlich das, was man eine Community Cloud nennt. Und da hat natürlich jeder gesagt, hast du aber niemals die Skalierungsbenefits einer Microsoft, einer Google, einer AWS. Jetzt haben wir das so getroffen. Das heißt, ich habe meine Abhängigkeit von vornherein vielleicht aus anderen Überlegungen heraus gesteuert. Und da bin ich natürlich bei dem, was Laurent sagt, es macht jetzt keinen Sinn. Ich habe schon aus Effizienzgründen witzigerweise wieder eine andere Motivation. Nie gesagt, ich muss jetzt 5 verschiedene Anbieter haben für das gleiche Thema, sondern wenn, dann ist das bitte eine Ergänzung. Also wir arbeiten dann mit Microsoft, wenn wir sagen, Bewertung von Finanzinstrumenten, die mit Simulationsverfahren bewertet werden müssen, kann ich gerne in der Azure Cloud machen. Da kann ich dann auch sekundenweise Kapazität zubuchen. Aber sensible Kundendaten sind halt in der lokalen Cloud. Dann sind wir jetzt auch sehr froh drüber. Auch wenn man, wie gesagt, so ein bisschen Eindruck hat, ja, da musstest du wohl in der Familie bleiben. Nein, das zahlt sich jetzt aus.
Jetzt bleibt für mich unterm Strich die Frage, welche bahnbrechenden Technologien, wir haben jetzt ganz viel über KI gesprochen, welche bahnbrechenden Technologien werden denn aus Ihrer Sicht die Distribution im Banking, also die Schnittstelle zwischen dem Anbieter und dem Kunden, in den nächsten 5 bis 10 Jahren dominieren? KI haben wir jetzt gehabt, Blockchain ist ein Stichwort, das hatten wir in anderen Folgen schon mal, Quantum Computing ist auch ein Stichwort, das man gegebenenfalls auch nochmal aufgreifen kann. Was schätzen Sie?
Also für mich antworte sofort KI und KI. Genau. Weil das ist so breit und so multidimensional. Also wir nehmen mal Quantum Computing an der Seite. Also in unserer Einschätzung, wir reden in den nächsten 7 Jahren über kommerzielle Anwendung nicht.
Ja.
So, das ist der Standpunkt sozusagen und der Konsens nach draußen. KI hat verschiedene auch dann Dimensionen. Das heißt, einerseits habe ich auch die große Sprachmodelle, aber in Parallel, ich habe trotzdem die herkömmliche Modelle, zum Beispiel wie Pattern Detection, also etwas auch wirklich, ein Pattern zu merken, die auch Fortschritte machen. Sehr, sehr interessant. Parallel gibt es auch für Vorhersage, also Vorhersage von Bestellungen, von Nachfrage in einem Markt, große Fortschritte auch. Das heißt, die große Sprachmodell ist nur natürlich das große Domain der KI, aber es zieht andere Anwendungen der KI mit sich. Und daher dominiert es auch für die nächsten Jahre die gesamte Konversation, Prozessorenentwicklung, alle Modelle, mathematische Modelle, alles, was wir uns denken können.
Ja, da bin ich ganz froh über die Einschätzung, weil ich glaube, die Skalierung der aktuellen Möglichkeiten, so nenne ich das immer, da haben wir wirklich echt genug mit zu tun. Ich glaube aber spezifisch auf die Frage ist ja nochmal ganz interessant, wie interagieren wir Menschen eigentlich mit Technologie? Und da haben wir uns ja offensichtlich erstmal die Tastatur auferlegt, die scheint uns zu stören, sonst würden wir ja nicht sagen, so hier Handy und App-Banking ist ja alles viel einfacher, muss ich nur ein bisschen swipen, ein bisschen drücken. Aber unsere natürlichste Interaktion ist doch Sprache. Also und warum soll ich jetzt nicht mit meinem Banking reden und das entsprechend so erledigen? Das ist aus meiner Sicht in jeder Interaktion mit Technologie eigentlich der nächste Schritt, dass wir auf unsere ganz natürliche Kommunikation zurückkommen und sagen, schreib mir diesen Text, buche mir diesen Flug, kaufe mir dieses Wertpapier. Warum muss ich da jetzt noch auf irgendwas rumdrücken? Und warum kann ich das nicht eigentlich mit meiner natürlichsten Form der Sprache machen?
Und das ist fast die Zauber dieser Technologie, muss man sagen. Ja. Weil das ist genau, was sie kann. Was große Sprachmodelle können und was die Modelle davon nicht konnten. Ja. Ist eben gut zu lesen, sprechen und vielleicht uns verstehen, wenn es geht.
Dann geben Sie mir zum Schluss nochmal einen Satz zum Mitnehmen, Herr Kapfer. Welche technologische Entwicklung sollte ich denn als Bankkunde unbedingt im Auge behalten?
Das ist interessant, weil die Frage kann ich auf zwei Seiten beantworten. Wenn ich sie mal von dem Anwender Technologie beantworte, erster Punkt, dann würde ich sagen, merken Sie das am besten gar nicht, sondern Sie merken es, da sind wir dabei im Thema, in der Servicequalität, in der Geschwindigkeit, in den Kosten. Also, dass ich sage, immer in Dimensionen, die für den Kunden wirklich Nutzen bringen. Als Bankkunde, als Investor ist das natürlich ein Riesenfeld. Also da ist natürlich die Frage, wie kann ich denn jetzt von der Entwicklung von KI profitieren? Ich meine, jetzt haben wir neulich dann schon wieder den Abgesang gehört auf die Magnificent Seven, nachdem DeepSeek kam und Nvidia zurückgegangen ist. Jetzt je nachdem, wann man Nvidia gekauft hat, naja, dann hat man ein bisschen unrealisierten Gewinn verloren, aber ja keine Verluste gemacht. Also insofern ist die Frage auch als Investor natürlich sehr spannend, wo kann ich denn von dieser rasanten technologischen Investition oder Entwicklung auch profitieren?
Da wird dann deutlich, worin das, was Sie, Herr Bourdon, sagen, der Zauber der Technologie sich dann auch ganz praktisch auswirkt. Für den Moment, ich glaube, für den Moment ist es das richtige Wort, weil hier haben wir kein abschließendes Wort definitiv. Und von daher herzlichen Dank für den Moment Ihnen beiden.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.